Wir haben sowas in der Innenstädte regelmäßig und das hat in den letzten Jahren sehr deutlich zugenommen, dass SS-Runen, dass Hakenkreuze geschmiert werden auf Gedenktafeln, auf Hinweistafeln, dass Leute sich vor dem Lagertor oder vor dem ehemaligen Krematorium positionieren und Heil Hitler schreien oder Sieg Heil schreien, sich gegenseitig dabei fotografieren.
Wir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Professor Dr. Jens Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Mit Herrn Professor Wagner teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und gemeinsam sammeln wir auch heute Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Herr Professor Dr. Wagner, ich freue mich riesig, dass Sie Zeit haben, heute ein bisschen mit mir über unseren Rechtsstaat zu plaudern.
Schönen guten Morgen.
Herr Professor Wagner, steigen wir vielleicht so ein. Das erste Wort, das Ihnen jetzt einfällt, wenn ich sage Rechtsstaat?
Das erste Wort ist Recht, wenn ich an Rechtsstaat denke. Also die Grundbedingung, in einem Staat zu leben, der mir das Recht gibt, für meine Rechte zu kämpfen.
So naheliegend hat mir, glaube ich, bis jetzt noch kein Gast geantwortet. Finde ich aber ganz spannend. Ganz häufig höre ich sowas wie Sicherheit, vielleicht auch mal Freiheit. Aber natürlich ist es naheliegend, Recht im Rechtsstaat. Welcher Artikel im Grundgesetz ist Ihnen aktuell am wichtigsten und warum?
Ja, wenn Sie sagen aktuell, eigentlich hat sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei mir nicht geändert. Und die Antwort wird Sie vermutlich nicht überraschen, weil sie sehr häufig genannt wird, nehme ich mal an. Und das ist Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist einfach ein großartiger Satz und im Grunde die Zusammenfassung dessen als Leitidee gewissermaßen, wie wir als Menschen miteinander zusammenleben sollten. Und übrigens auch ja, eine Lehre aus den Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges und den Verbrechen des Nationalsozialismus. Das ist tatsächlich ja sozusagen der historische Hintergrund, weshalb genau dieser Satz als Artikel 1 in das Grundgesetz gekommen ist.
Ich glaube, in allen Episoden, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, führt Artikel 1 das Ranking an, würde ich auch sagen. Ich glaube, den meisten Gästen fiel dieser Artikel aber mit einem anderen Blick ein, als es bei Ihnen der Fall ist. Sie haben natürlich durch Ihre Tätigkeit für die Gedenkstätten nochmal einen ganz anderen Twist bei dem Thema. Würden Sie sagen, dass Artikel 1 für Sie vielleicht sogar noch an Bedeutung gewonnen hat durch die Entwicklung? Und ich habe so ein bisschen in den Medien verfolgt. Da waren Sie häufig mal zu Gast sozusagen. Oder würden Sie sagen, die Bedeutung war immer gleich. Wir nehmen sie vielleicht nur stärker wahr im Augenblick.
Naja, die Bedeutung war natürlich immer gleich. Und die Wichtigkeit dieses Artikels, die hat es 1949 genauso gegeben wie jetzt. Aber tatsächlich, ich glaube, Sie haben recht, in den letzten Jahren haben wir sehr viel mehr uns auf diesen Satz bezogen im politischen und im gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland, als das vielleicht in den 80er, 90er und Nullerjahren der Fall gewesen ist. Nicht zuletzt jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren in der Diskussion um ein mögliches Verbot der AfD, das ja ganz wesentlich auch darauf fußt, dass viele Positionen dieser rechtsextremen Partei der Menschenwürde widersprechen. Und daraus leitet sich dann die Verfassungswidrigkeit ab, neben vielen anderen Dingen. Aber sozusagen dieser Artikel 1 ist in der Diskussion ein ganz zentraler, aber wir brauchen da gar nicht nur an die AfD zu denken, auch insgesamt zum Beispiel müssen wir an Diskussionen denken, die wir in Deutschland haben, über die Migrationspolitik, die auch bei aller Diskussion um gerechtfertigte Kritik, die es möglicherweise gibt an Migration, muss doch immer deutlich bleiben, dass Menschenwürde im Zentrum stehen bleiben muss. Und alle staatlichen Maßnahmen, die eingeleitet werden, diesem Artikel 1 des Grundgesetzes gerecht bleiben müssen. Und da muss man leider Gottes sagen, dass nach meiner Meinung dieser Artikel 1 nicht tatsächlich vollumfänglich seine Wirkung entfaltet, nicht in Deutschland und schon gar nicht weltweit. Wenn wir daran denken, dass Menschen beim Versuch nach Europa zu kommen, weil sie vor Krieg, vor Armut, vor Diktatur flüchten, im Mittelmeer elendig in überfüllten Booten sinken und ertrinken, weil sie von einer Küstenwache abgedrängt werden, dann ist das ein krasser Verstoß gegen jegliche Form von Menschenwürde. Denn ein Grundbestandteil der Menschenwürde ist ja zunächst erstmal das Recht auf das eigene Leben zu haben. Und das wird da tatsächlich vielfach auf der Welt mit Füßen getreten. Und leider Gottes gibt es auch in Deutschland hier, also hier wird keiner staatlich ermordet, aber es gibt staatliche Maßnahmen, wo man sich fragen kann, ob das so ganz im Sinne des Artikels 1 ist oder nicht.
Da stimme ich hinzu. Es gab vor einer Weile, ich verlinke das mal in den Shownotes, übrigens ein ganz spannendes Gutachten, das Pro Asyl in Auftrag gegeben hat. Und eine Anwaltskanzlei hat das verfasst. Werde ich mal raussuchen und verlinken. Hat sich nämlich genau mit der Frage beschäftigt, was ist zulässig, was ist nicht zulässig und überschreiten wir da stellenweise vielleicht sogar die Grenze zur Strafbarkeit. Also, und ich glaube, Sie haben recht, ja. Die Bedeutung ist natürlich immer gleich geblieben, gleich gewesen. Aber in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass noch nie so viel über Artikel 1 gesprochen wurde, wie in den letzten Jahren. Und vielleicht ist das die positive Seite der Medaille, dass bei allem Schlechten, was passiert, bei aller Ausgrenzung, bei aller Dehumanisierung, die ich durchaus wahrnehme, auch in Deutschland, von gewissen Teilen, dass vielleicht doch die Gesamtgesellschaft dadurch sich wieder mehr fokussiert. Ich glaube, das Grundgesetz war lang nicht so in aller Munde wie in den, ja, würde sagen, letzten 2 Jahren. Vielleicht ist das eine positive Entwicklung.
Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wie ist das denn gewesen, als ich vor 40 Jahren zur Schule gegangen bin? Da haben wir auch mal das Grundgesetz ausgehändigt bekommen und haben darüber gesprochen. Aber eigentlich hat das, also muss ich so jetzt ex post sagen, keine große Bedeutung gehabt für mich persönlich. Ich habe gedacht, okay, ist halt das Grundgesetz der Bundesrepublik, aber was hat das mit meinem eigenen Leben zu tun? Und das hat sich tatsächlich, glaube ich, in den letzten Jahren grundsätzlich geändert. Und ja, das kann man als sehr positiv wahrnehmen, wenngleich natürlich die Ursachen, warum wir dieses Thema jetzt tatsächlich so in den Mittelpunkt stellen, alles andere als schön.
Da stimme ich Ihnen absolut zu. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob ich in der Schule das Grundgesetz bekommen habe. Ich war in Bayern auf einer Schule. Ich glaube, bei uns war es die Landesverfassung. Klar.
Ja, bei uns war es. Ich bin in Niedersachsen zur Schule gegangen und da war es die niedersächsische Verfassung, aber auch das Grundgesetz. Beides.
Das habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Herr Professor Wagner, bei welcher Gelegenheit haben Sie persönlich, beruflich oder privat, ganz egal, zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert? Weil ich finde das immer ganz nett, sich mal zu vergegenwärtigen. Wann habe ich denn zuletzt selbst profitiert?
Naja, ich profitiere gewissermaßen immer dann davon, wenn zum Beispiel, wenn ich bedroht werde, was ja relativ leider Gottes in meiner Position als Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dohe relativ häufig passiert, dass ich weiß, ich kann mich auf die Polizei verlassen. Und wir haben eine Polizei, die vielleicht mit einigen Ausnahmen abgesehen, das muss man auch deutlich sagen, aber im Wesentlichen, gerade auch was die Führungspositionen der Polizei anbelangt, zutiefst im Rechtsstaat verankert ist, liberal aufgestellt ist, wie übrigens auch die Justiz. Und das ist was ganz anderes, als jetzt ich wieder als Historiker auf unsere Welt, als das zum Beispiel in der Weimarer Republik gewesen ist. Da hatten wir eine Justiz, die auf dem rechten Auge blind war. Und das sind alles Errungenschaften des liberalen Rechtsstaats, auf die wir froh sein können. Oder bleiben wir mal im ganz Privaten, dass ich das Recht habe, dieses Land zu verlassen, wenn ich es möchte. Dass ich keine aufwendigen Anträge stellen muss, dass ich hier raus darf aus Deutschland, sondern ich nehme meinen Personalausweis in die Hand und fahre einfach durch die Gegend. Auch, ja, wir müssen natürlich immer auch Kehrseiten sehen, auch wenn eine wunderbare Errungenschaft der letzten 30 Jahre, nämlich Schengen, mittlerweile sehr in Mitleidenschaft gezogen ist und ich eben zumindest auf vielen innereuropäischen Grenzen, gerade um Deutschland herum, mittlerweile nicht mehr ohne Grenzkontrollen reisen kann. Aber auch das habe ich zum Beispiel sehr genossen immer. Ich habe das Recht, meine Meinung frei zu äußern. Das tue ich auch. werde dafür angefeindet. Und dann gibt es Gerichte, die sagen, ja, der darf das aber. Haben wir schon ganz konkret gehabt, weil die AfD versucht hat, uns das Maul zu verbieten gewissermaßen. Und das sind alles Dinge, die ich am Rechtsstaat schätze, der dafür sorgt, dass wir frei und unter halbwegs humanen Bedingungen miteinander leben können in diesem
Land. Da haben Sie jetzt zwei Punkte angesprochen, die mich auch sehr beschäftigt haben. Zum einen die innereuropäischen Grenzkontrollen. Wenn man nämlich in Berlin lebt und ganz gern mit dem Motorrad unterwegs ist, kriegt man das sofort mit an der Grenze zu Polen. Da ist richtig was los. Und Polen hat ja auch reagiert, weil die mit unserem Verhalten auch nicht so ganz einverstanden sind. Und das ist jetzt nicht so, dass das nicht mehr einfach funktioniert. Ich nehme es aber als absolut ungut wahr. Und ich finde schon, dass das uns in unserer Freiheit betrifft. Es war ansonsten kein Thema. Die einzigen Kontrollen, die man immer auf dem Rückweg von Polen hatte, klar. Allerdings vor allem, wenn man Kastenwagen fährt oder ähnliches, wurde natürlich kontrolliert, was man so mit nach Deutschland einführt. Aber das hat sich schon sehr verändert auf beiden Seiten der Grenze. Und das finde ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, doch sehr bedrückend. Und ich finde eben auch, Schengen ist eine große Errungenschaft, gibt uns so viel Freiheit und hat auch dazu beigetragen, dass wir uns nicht mehr nur als Deutsche fühlen, sondern als Europäer. Und ich glaube, da liegt eben auch die Zukunft, ein starkes Europa. Das habe ich als sehr bedrückend wahrgenommen. Und was mich noch sehr beschäftigt hat, weil ich das in der Presse verfolgt habe, die Bedrohungen ihnen gegenüber. Das konnte man ja gar nicht mitkriegen. Und das hat mich ehrlich gesagt wahnsinnig entsetzt, diese Massivität und ein Stück weit auch die Häufigkeit, weil ich gar nicht weiß, warum. Und es ist eine, oder sind mehrere Gedenkstätten, die mit dazu beitragen, dass wir unsere Geschichte nicht vergessen. Natürlich habe ich an der auch keinen Anteil. Ich finde aber schon, dass diese Gedenkstätten so ein Stück weit ja unser Gewissen sind, ja, eine wichtige Funktion erfüllen. Und es hat mich ehrlich gesagt entsetzt, was Sie da alles oder was Ihnen alles zugemutet wird. Finde ich schon ganz schön heftig. Hat sich das gehalten? Haben Sie da eine Besserung wahrgenommen? Ist es schlimmer geworden oder bleibt das so auf einem Level?
Naja, das verläuft immer wellenmäßig und immer mal wieder gibt es Shitstorms, die dann auch mit persönlichen Bedrohungen einhergehen. Jetzt gerade in diesen Tagen haben wir einen Shitstorm wegen einer internen Handreichung zum Umgang mit Personen, die mit antisemitischen oder rechtsextremen Codes in die Gedenkstätte kommen. Und in dieser Handreichung geht es auch um Personen aus der Palästina-solidarischen Szene, die mit möglicherweise Symbolen hierher kommen, die im Kontext ihres Zeigens in der Gedenkstätte antisemitisch aufgeladen sein können, nicht müssen. Dummerweise ist dieses Papier, das auch zugegebenermaßen überarbeitungsbedürftig ist, in die Öffentlichkeit gelangt. Und jetzt gibt es einen heftigen Shitstorm. Es entlädt sich wirklich neben einem kleinen Teil sachlicher Kritik, ein Müllhaufen von Unrat antisemitischer Hetze über uns und darunter auch Drohungen. Also ich habe zum Beispiel vor einigen Tagen eine E-Mail bekommen von einer Frau, oder zumindest war der Name weiblich, die mir und meinen Kolleginnen und Kollegen in der Gedenkstätte unterstellte, wir seien die neuen Nazis, wir seien die alten und neuen Nazis, weil wir den neuen Holocaust, nämlich dem im Gazastreifen, unterstützen. Und aus diesem Grunde werde man uns hängen müssen, wie man auch Julius Streicher schon gehängt hat, also den Herausgeber des Stürmers und Gauleiters der NSDAP in Franken. Ja, sowas ist immer ekelhaft. Manche sagen dann, naja, Hunde, die laut bellen, die beißen nicht. Aber natürlich gibt es eine gewisse Grundgefahr. Und das muss man sich auch bewusst sein, nicht so sehr aus der Palästina-solidarischen Szene, das muss man deutlich sagen, in Thüringen ist die Gefahr aus einer ganz anderen Richtung deutlich virulenter. Das ist der autochthone deutsche Antisemitismus, das ist der Rechtsextremismus, das sind Leute wie Höcke und Co., die kontinuierlich gegen die Gedenkstättenarbeit, gegen die liberale Demokratie, aber auch gegen die kritische Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen hetzen. Und dann fühlen sich möglicherweise dann auch dezidierte, gewaltbereite Neonazis ermuntert, zur Tat zu schreiten. Und wir haben sowas in der Gedenkstätte regelmäßig, und das hat in den letzten Jahren sehr deutlich zugenommen, dass SS-Runen, dass Hakenkreuze geschmiert werden auf Gedenktafeln, auf Hinweistafeln, dass Leute sich vor dem Lagertor oder vor dem ehemaligen Krematorium positionieren und Heil Hitler schreien oder Sieg Heil schreien, sich gegenseitig dabei fotografieren, in den Ofen im ehemaligen Krematorium kriechen, sich dabei fotografieren, das White Power-Zeichen zeigen. Solche Sachen, das passiert tatsächlich ständig, und das hat deutlich zugenommen. Wir haben dieses Jahr bereits so viele Anzeigen erstattet bei der Polizei wegen solcher Vorkommnisse wie im ganzen letzten Jahr zusammen. Das heißt, von 2024 auf 2025 hat sich die Zahl der Angriffe verdoppelt. Und 2024 wiederum war es fast doppelt so viel wie 2023. Also da ist ein deutlicher Anstieg zu bemerken, den man auch quantifizieren kann.
Wir haben ja gerade erst Juli. Ich bin ganz selten sprachlos, aber das ist so ein Moment. Ich finde das ehrlich schockierend, und also es bestürzt mich sehr. Und ich habe einen Teil davon, wie gesagt, in der Presse schon wahrgenommen. Aber ich finde es so menschenverachtend und inakzeptabel. Und ich sehe auch nicht, was man damit erreichen will. Also das ist ein Punkt. Ja, wie gesagt, man erlebt mich selten sprachlos, aber das.
Naja, was wollen diese Leute? Sie wollen einschüchtern. Sie wollen uns mundtot machen. Und genau diesen Gefallen werden wir Ihnen selbstverständlich
nicht. Das habe ich bei Ihnen schon mehrfach wahrgenommen als Statement, und ich finde das bewundernswert und freue mich deswegen auch besonders, dass Sie heute in diesem Format mit dabei sind. Liebe Grüße an Jörg Müller, der das Ganze nämlich für mich eingetütet hat. Herr Professor Wagner, wo sehen Sie sich selbst gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht? Sie leisten natürlich, es ist klar, mit Ihrem Job als Direktor einen wichtigen Beitrag. Aber welchen Beitrag leisten Sie im Übrigen als Mensch, als Bürger?
Ja, ich würde das jetzt gar nicht so definieren, dass ich sozusagen einen Dienst an dem Rechtsstaat leiste, sondern ich würde es eher als ein zivilgesellschaftliches Engagement für demokratische Werte, für Humanität, für ein solidarisches und gerechtes Miteinander nennen. Und das fängt im Alltag an. Und das ist auch immer mein Appell gewissermaßen an die Öffentlichkeit, wenn die Frage ist, ja, was können wir denn tun? Zivilcourage zeigen. Also wenn ich auf der Familienfeier bin und Onkel Horst fängt nach dem dritten Bier an, gegen Migranten zu hetzen, dann deutlich zu sagen, lieber Onkel Horst, das kannst du vielleicht in deiner stillen Kammer machen, da ist es mir egal, aber hier auf dieser Familienfeier möchte ich diesen Müll nicht hören. Oder, was mir gerade neulich passiert ist, ich sitze in einem Zug von Erfurt nach Weimar und da voll besetzt während der Rush Hour, und da steht im Gang ein junger Mann in einer offenbar selbst zusammengezimmerten, mehr oder weniger Fantasieuniform, die aber deutlich angelehnt war an die Uniform der SS mit Reichsadler und allem drum und dran am Ärmel. Und dann, und keiner sagt was. Alle tun so, als wäre das völlig normal, dass da ein junger Mann in SS-Uniform im Waggon steht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Sie damit die NS-Opfer verhöhnen, und abgesehen davon, dass das strafbar ist, was Sie hier gerade machen? Dann hat er mich angepöbelt, und daraufhin habe ich die Polizei gerufen und habe auch ein Foto von ihm gemacht und habe das bei der Polizei angezeigt. Und sowas mache ich öfter. Also Leuten, die sich deutlich gegen ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft positionieren, die verfassungswidrige, die strafbare Symbole auf ihrer Kleidung tragen, die gegen die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verbreiten, denen zu sagen, das ist nicht normal, was ihr tut, und das wollen wir hier nicht. Und diese Leute in die Schranken zu weisen. Das ist meines Erachtens Aufgabe eines jeden Menschen in diesem Lande, und deswegen mache ich das auch selber in meinem Privatleben gewissermaßen.
Ich finde das großartig, und es gibt für jeden, glaube ich, im Alltag genug Momente, wo man eben diese Zivilcourage zeigen kann. Und ganz häufig, in der Tat in Berlin, in der Tram, in der U-Bahn, erlebe ich auch immer wieder. Und für alle von euch da draußen, die sowas auch schon mal erlebt hatten und vielleicht das Gefühl hatten, oh, ich traue mich nicht, was zu sagen. Vielleicht bin ich die Einzige oder dann eskaliert das Ganze. Ich habe eine ganz tolle Episode aufgenommen mit Bianca Klose, mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus. Die verlinke ich euch mal in den Shownotes. Die gibt da nämlich Tipps, wie man sich erst Verbündete suchen kann, Solidarität zeigen, wenn man sich nicht traut, einzuschreiten. Zumindest den Betroffenen oder der Betroffenen zeigen, hey, ich bin da, ich habe das gesehen und das war nicht in Ordnung. Ich verlinke das mal, hört da mal rein, weil es ist nicht so schwer, da was zu tun und zwar auch ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Ist schon klar, wenn man da jetzt allein vor einer Gruppe Neonazis steht, genau, aber da gibt's Verhaltenstipps.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Natürlich soll man sich nicht in Gefahr bringen. Und der Selbstschutz und auch der Schutz anderer hat natürlich immer Vorrang. Und ich weiß auch, dass mein Aufruf zur Zivilcourage in manchen Ohren vielleicht etwas wohlfeil klingt, weil ich als älterer weißer Mann privilegiert bin und durchaus da anders auftreten kann als sagen wir eine junge schwarze geflüchtete Frau, die möglicherweise auch mit der Polizei schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wenn ich mich an die Polizei wende, die mich hier natürlich in Weimar auch kennt, weil wir ständig miteinander zu tun haben, dann ist das was anderes, als wenn eine Frau, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat mit der Polizei, dann versucht, sich Hilfe von der Polizei zu holen. Da kann ich dann auch sehr gut verstehen, dass man sich eher im Hintergrund hält. Aber gerade wir als, in diesem Fall ältere Weiße, privilegierte Männer, wir sind doch die Ersten, die da eingreifen
sollen. Ja, und auch wenn man eine Frau ist, wie ich, es gibt immer Möglichkeiten. Wenn ich andere Menschen in der U-Bahn anspreche, in die Verantwortung reinziehe, dann kann man nicht so leicht weggucken. Wenn ich 2, 3 Leute anspreche und sage, ey, habt ihr das auch gerade gesehen? Dann bin ich ja schon eine Gruppe. Mhm. Also es gibt immer Möglichkeiten. Deswegen hört euch die Episode unbedingt mal an. Ich glaube, da kann sich jeder was mitnehmen. Herr Professor Wagner, gibt's ein rechtsstaatliches Thema, das Sie aktuell besonders umtreibt? Nach dem, was Sie schon erzählt haben, habe ich so eine Idee. Aber wer weiß, vielleicht gibt's ja mehrere Themen.
Also ein Thema, was mich tatsächlich umtreibt, und vielleicht entspricht das Ihrer Idee, ich weiß es nicht. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, ist das AfD-Verbot. Und ich wurde letztes Jahr gefragt von der Initiative AfD-Verbot jetzt, ob ich dort mitmache. Und ich habe tatsächlich nicht sofort Ja gesagt. Ich habe mir das sehr, sehr, sehr genau überlegt, weil das nämlich tatsächlich an den Kern unserer Rechtsstaatlichkeit geht, die Versammlungsfreiheit und die Organisationsfreiheit für politische Parteien ist eine Grundvoraussetzung einer funktionierenden Demokratie. Dass Parteiverbote auch ein Mittel der Diktatur sind, das haben wir nicht zuletzt auch im Nationalsozialismus gelernt. Zu den ersten Maßnahmen, die die Nazis umgesetzt haben, gehörten Parteiverbote. Allein deshalb sollte man mit dem Ruf nach Parteiverboten wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, sollte man sich das sehr genau überlegen. Und jetzt kommt das große Aber, weshalb ich dann am Ende gesagt habe, ja, ich mache damit. Und da hilft mir auch wiederum der Blick in die Vergangenheit. Hätte man die NSDAP, nicht erlaubt, mit den Mitteln der Demokratie die Demokratie abzuschaffen, dann wäre der Menschheit sehr, sehr viel Leid erspart geblieben. Und das bedeutet, dass eine Demokratie, die eine bleiben möchte, auch dafür sorgen muss, dass einer Partei, die verfassungswidrige Ziele verfolgt, die darin bestehen, am Ende den liberalen Rechtsstaat abzuschaffen, dass diese Demokratie sich das Mittel gibt, genau so etwas zu verhindern. Und deshalb haben die sogenannten Mütter und Väter des Grundgesetzes ja auch Artikel 21 in das Grundgesetz geschrieben, der es ermöglicht, eine politische Partei zu verbieten, aber das in einem mit sehr, sehr großen rechtsstaatlichen Hürden besetzt. Und es kann nicht einfach eine Regierung daherkommen und auch noch nicht einmal ein Parlament, um eine Partei zu verbieten, sondern das darf ausschließlich das Bundesverfassungsgericht auf Antrag der Bundesregierung, auf Antrag des Bundestages oder auf Antrag des Bundesrates. Das ist sind hohe Hürden und am Ende muss das Gericht entscheiden, ob tatsächlich der Vorwurf der verfassungswidrigen Programmatik gerechtfertigt ist und ob die Partei, das ist eine zweite Voraussetzung für ein Verbot, überhaupt die Möglichkeit hat, ihre Ziele umzusetzen. Daran ist ja unter anderem das NPD-Verbot gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, naja, das ist so eine sektierische Kleinstpartei, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, ihre Ziele, die sehr wohl verfassungswidrig sind, umzusetzen. Dass die AfD eine Kleinstpartei ist, die keine Rolle im politischen Diskurs und keine Rolle in den Parlamenten spielt, das wird man beim besten Willen leider Gottes nicht sagen können. Es ist eine Partei, die in Teilen Deutschlands bereits politische und kulturelle Hegemonie erlangt hat, insbesondere in Ostdeutschland. Und da muss der Rechtsstaat meines Erachtens dann auch seine Krallen zeigen. Hat er übrigens 1952 getan, als die Sozialistische Reichspartei verboten wurde, eine de facto Nachfolgepartei der NSDAP, die in Niedersachsen teilweise bis zu 40% der Wählerstimmen hatte, also auch eine schon relativ wirkungsmächtige Partei gewesen ist mit vielen Wählerinnen und Wählern. Und diese Partei wurde vom Bundesverfassungsgericht 52 verboten und damit wurde eine virulente Gefahr für den damals noch sehr jungen Rechtsstaat beseitigt. Das muss man immer auch sagen zu den Kritikern eines Parteiverbotes, die sagen, ja, das hätte man vielleicht vor, also der AfD, hätte man vielleicht vor 3-4 Jahren machen können, aber jetzt sind die so mächtig, haben so viele Abgeordnete, so viele Wählerinnen und Wähler, jetzt ist es zu spät. Würde ich sagen, nein, dafür ist es nie zu spät. Und der Verweis auf die Sozialistische Reichspartei zeigt, dass auch eine Partei mit etlichen Wählerinnen und Wählern erfolgreich verboten werden kann und der Rechtsstaat damit gesichert werden kann.
Rennen Sie offene Türen ein. Ich weiß nicht, wie viele Episoden ich zum AfD-Verbotsverfahren schon aufgezeichnet habe, um zu erklären, wie funktioniert so ein Verfahren. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Hätte es Aussicht auf Erfolg? Ich meine ja, in mehrfacher Hinsicht. Selbst wenn ein Verbotsverfahren scheitert, weil die AfD sich bis zum Ende des Verfahrens, was ja möglich ist, redemokratisiert, wäre das ja auch schon ein Gewinn. Und ich musste eben schmunzeln, als Sie gesagt haben, AfD-Verbot jetzt. Ich habe auch darüber im Podcast schon mehrfach gesprochen. Deswegen habe ich eben mal kurz gekramt. Es gibt nämlich neue Sticker. Und ich habe im Podcast erzählt, dass ich schon das Logo so cool finde. Farbgebung ist ansprechend, ist alles frisch, ist alles cool. Und dann hat eine Lauscherin, die liebe Petra, die ich an der Stelle mal grüßen möchte, mir während meines Urlaubs einen Brief geschickt mit den neuesten Postkarten und den neuesten Stickern. Und da habe ich jetzt gerade eben nachgekruschelt und mal eins rausgezogen. Ich glaube, dass das Thema nimmt an Fahrt auf. Es gibt immer mehr Stimmen von den Abgeordneten, so wie ich höre. Es gibt jetzt doch ein bisschen mehr Überzeugte. Also alle, die noch so ein bisschen einige, die noch ein bisschen zögerlich waren, sehen das Ganze jetzt anders. Ich glaube, auch der beste Zeitpunkt wäre vor einer ganzen Weile gewesen. Steht auch auf einem der Sticker. Vor 5 Jahren war der beste Zeitpunkt, der zweitbeste ist jetzt. Und ich glaube, es ist überhaupt kein gutes Argument zu sagen, ja, jetzt kann ich eine verfassungswidrige Partei nicht mehr verbieten, weil jetzt ist die zu groß. Ist in meiner Wahrnehmung ein bisschen absurdes Argument. Hätte man es eher gemacht, wäre es vielleicht, ja, wären die Auswirkungen vielleicht ein bisschen weniger krass. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, da sollte man einfach die Tür nach Karlsruhe aufmachen. Wir müssen es ja alle nicht entscheiden. Aber es wäre doch ganz nice, wenn wir das Bundesverfassungsgericht, in das ich großes Vertrauen habe, einfach seine Arbeit machen lassen würden. Das fände ich ganz schön. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hatte auch regelmäßig Updates direkt aus dem Bundestag mit Marco Wanderwitz und Till Steffen. Und jetzt Marco ist leider ja nicht mehr dabei. Aber Till ist weiter dabei und wir stehen alle in Kontakt. Und wenn es was Neues gibt, dann höre ich das hoffentlich. Also auch ein Thema, das mich sehr umtreibt. Herr Professor Wagner, gibt es eine Sache, ein Thema, für das Sie sich deutlich mehr Aufmerksamkeit wünschen oder das Sie gern verbessern würden? Es liegt ja in unserer Natur, dass wir immer sehr fokussiert sind auf die großen Themen, die gerade in der Presse sind. Aber es gibt ja immer auch welche, von denen wir denken, Leute, guckt doch mal dahin.
Naja, ich würde mir wünschen, dass der politische Diskurs, insbesondere aus den demokratischen Parteien, nicht darin besteht, die Themen nachzuplappern, die Rechtsextreme vorgeben. Das haben wir jetzt vor der letzten Bundestagswahl mit Verve erlebt, dass das Thema Migration den Wahlkampf tatsächlich sehr stark dominiert hat. Und nicht nur dominiert hat, sondern dass auch Migration fast ausschließlich nur noch unter dem Framing Gefahr und Kriminalität diskutiert wurde. Das habe ich für desaströs gehalten und das Wahlergebnis war dann auch entsprechend, da muss man sich nicht wundern und da haben auch demokratische Parteien große Fehler gemacht, sondern über Dinge zu reden, die tatsächlich riesige Probleme in diesem Land sind. Die Wohnungsnot, insbesondere in den großen Städten, die explodierenden Mieten, das Problem der nicht gesicherten Renten. Ich habe jetzt Töchter, die sind Anfang 20. Ich weiß gar nicht, wovon die irgendwann mal später ihre Rente bekommen sollen. Und selbst in meiner Generation wird das Rentenniveau schon deutlich niedriger sein, als das jetzt schon der Fall ist. Und ich will nicht behaupten, dass Rentner heutzutage in Saus und Braus leben, ganz bestimmt nicht. Also das ist ein riesiges Problem, der Pflegenotstand. Wie gehen wir eigentlich mit den alten Menschen in unserem Lande um? Das Problem, einen Arzt zu bekommen, gerade auf dem Land. Ich hab eine Tochter, die studiert jetzt in Lüneburg und die findet seit 2 Jahren, und Lüneburg ist ja nicht unbedingt Land, das ist ja schon immer eine Stadt, und die findet keinen Hausarzt, weil alle sagen, nö, wir sind voll, können wir sie leider nicht aufnehmen. Das sind doch tatsächlich Probleme, die Politik in die Hand nehmen muss und dafür sorgen muss, dass genau diese Probleme gelöst werden. Und das gräbt dann nämlich auch Zufriedenheit im Lande, die Grundvoraussetzung ab. Und auch das wäre ein wirksames Mittel gegen Populisten jeglicher Couleur und gegen Rechtsextreme
abzumalen. Stimme ich Ihnen zu. Demografie ist ein Riesenproblem. Habe ich auch mit Marc Raschke ein tolles Gespräch dazu geführt. Und der hat mal so ein bisschen Zahlen rausgehauen, wie sich alles entwickeln wird in den nächsten 5 und 10 Jahren. Das ist ein Problem, dem man sich stellen muss, das glaube ich auch. Und ich habe es auch so wahrgenommen, Wahlkampf. Man hat sich fokussiert auf das Thema Migration und ich sehe überhaupt nicht, dass das wirklich unser größtes Problem im Land ist. Ich habe da sowieso meine politische Meinung dazu, die gar nicht konform geht mit einigem, was im Wahlkampf propagiert wurde. Und ich glaube auch, dass es ein großer Fehler war, Dinge nachzuplappern, auf derselben Schiene zu fahren. Weil ganz ehrlich, man kauft doch dann doch das Original. Also es bringt im Zweifel gar nichts, außer dass man Dinge normalisiert, weil sie so oft in der Presse zu lesen sind, sie so oft in Debatten gesagt werden, dass irgendwann das Störgefühl, das jeder normale Mensch hat, einfach abnimmt und irgendwann schlimmstenfalls verschwindet. Und das ist ein großes Problem und ich hoffe, dass sich da ein bisschen was dreht und dass man sich den Themen zuwendet, die uns wirklich in naher Zukunft richtig Stress machen werden. Und das sind unter anderem auch meiner Meinung nach die von Ihnen genannten.
Ja. Und ein Riesenproblem habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Das ist die Klimakrise, aber das ist eine ganz neue Schublade.
Ich hatte eben auch gedacht, habe überlegt, ob ich es noch ergänzen soll. Aber ich bin gar nicht sicher, ob uns erst die Demografie und die Renten oder erst die Klimakrise. Also es wird uns alles erwischen. Ich weiß aber nicht, in welcher zeitlichen Staffelung. Dafür bin ich ja, ich wäre kein Experte dafür. Aber ich glaube, es sind alles drängende Probleme. Und ich hoffe, dass die Politik das tut, was ich von ihr erwarte, nämlich wieder vernünftig, sachlichen Diskurs führen. Und was mir im Wahlkampf auch so auf den Keks ging, wirklich dieses Bashing, habe ich in dieser Massivität noch nie erlebt. Es ging nicht mehr um Inhalte, sondern es ging nur noch um Diss von anderen Politikern oder anderen Parteien. Und ich finde, ehrlich gesagt, für eine vernünftige Politik ist das unter aller Würde.
Das wird aber ganz, ganz schwierig, da wieder zum sachlichen Diskurs zurückzukommen, weil meines Erachtens ist das auch eine Folge der Verrohung des sprachlichen Stils durch Social Media, die mittlerweile, also eine Verrohung, die jetzt auch in das analoge Sprechen gewissermaßen gerutscht ist und es bedingt sich natürlich auch gegenseitig. Wir weltweit es mit einem Rechtsruck zu tun haben, ist meines Erachtens auch ganz maßgeblich dadurch bedingt, dass Wissensaneignung und Meinungsbildung im Wesentlichen nur noch im Netz stattfindet und vor allen Dingen in Social Media. Kann man natürlich sagen, ja, okay, das ist die Pest des 21. Jahrhunderts, da mache ich nicht mit. Das wird uns aber leider auch nicht helfen. Diese Medien gibt es ja nun mal leider. Und wir müssen versuchen, in diesen Medien mit seriöser, wissenschaftlich gestützter, sachlicher Information entgegenzuhalten, wohl wissend, dass die Algorithmen anders funktionieren, weil sie den Krawall nach oben spülen und wir wollen ja nicht dem Krawall gegen Krawall entgegensetzen. Und da ist dann übrigens der Rechtsstaat gefordert, mit regulatorischen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Hass und Hetze eingedämmt werden im digitalen Raum.
Ja, Absolut. Aber es gibt ja einige Kollegen, die just mit diesen Fällen immer wieder befasst sind. Und da wird geklagt gegen, jetzt momentan läuft ein Verfahren gegen X von Volksverpetzer. Kann man immer schön bei meinem lieben Kollegen Chan Yu Yun verfolgen. Es laufen Verfahren gegen Meta, gegen TikTok. Also ich glaube, da muss viel, viel mehr passieren. Ich persönlich bin auch der Meinung, man könnte da sehr viel stärker regulieren. Ich glaube, dass wir nicht an dem Punkt sind im Augenblick, dass es hilft, dass sich alle aus allen Medien zurückziehen, weil dafür sind da noch zu viele Menschen unterwegs. Ich finde es ziemlich cool, dass viele große Organisationen gesagt haben, ja, X verlassen wir jetzt. Auch da gibt es Stimmen, die sagen, ja, aber ihr überlasst dann allen das Feld. Ich persönlich bin überhaupt nicht gern auf TikTok unterwegs. Ganz, ganz selten ist mal was, was mir wirklich Freude bereitet. Aber ich habe das Gefühl, ich muss. Mache ich auch mit dem Format Samt versus Seide mit Jörg Müller. Weil wir das Gefühl haben, solange da so viel los ist, muss man zumindest versuchen, ein bisschen Fakten und positive Formate zu platzieren, damit das nicht nur ein negativ-populistischer Sermon ist. Und was ich ganz spannend finde, ich habe jetzt erste Initiativen wahrgenommen, die sagen, ja, nur Fakten funktionieren nicht. Man braucht einfach viel zu viel Zeit, um eine Fake News außer Kraft zu setzen und da aufzuklären. Und jetzt gibt es so ein bisschen den Ansatz, ja, Populismus können wir auch, wir machen das aber positiv. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt, aber ich bin bei Ihnen. Es gibt schon so eine deutlich wahrnehmbare Verrohung. Betrifft natürlich nicht alle, weil nicht alle sind auf Social Media. Ich glaube aber auch, dass leider das ein oder andere ursprünglich eigentlich etablierte und seriöse Talkshow-Format, politische Talkshows, auch ihren Beitrag geleistet haben. Und ich hätte mir immer gewünscht, mach doch Live-Faktenchecks.
Ja, ja.
Gibt wenige Formate, wo ich sagen kann, das hat gut funktioniert. Bei vielen war es so, dass man Rechtspopulisten viel zu viel Raum gegeben hat und viel zu viel unwidersprochen hat stehen lassen. Und das erreicht dann natürlich eine Altersgruppe, die unter den Wählern sehr stark vertreten ist. Also es gibt, glaube ich, viele Probleme. Und vielleicht tut sich ja was, wenn wir alle ein bisschen mitmachen. Wir alle können da ein bisschen drauf einwirken. Herr Professor Wagner, dieses kleine Format heißt ja mir, von mir zu dir aufs Ohr. Deswegen haben auch Sie jetzt die Gelegenheit, eine Botschaft, die Ihnen gerade auf dem Herzen liegt, an meine Lauscher da draußen loszuwerden.
Dann gehe ich jetzt mal ganz zurück auf meine berufliche Funktion gewissermaßen, die aber eben nicht nur eine berufliche Funktion ist. Mein Appell wäre an die deutsche Gesellschaft, wie überhaupt an die Menschen auf diesem Planeten, geschichtsbewusst zu leben, sich zu bemühen, historische Urteilskraft zu erlangen. Und bezogen auf Deutschland muss man deutlich sagen, dass wir den liberalen Rechtsstaat achten. Überhaupt, dass wir einen liberalen Rechtsstaat haben, ist unter anderem auch eine Lehre aus der Zeit der nationalsozialistischen Verbrechen. Die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen ist fundamental für unsere demokratische Selbstverständigung. Und das Bewusstsein dafür, dass das so fundamental ist, das hat in den letzten Jahren deutlich nachgelassen und das weit auch jenseits rechtsextremer Parteien, sondern das geht bis in die Mitte der Gesellschaft. Und da wäre mein Appell in Richtung einer Rückbesinnung auf den Wert, den diese Auseinandersetzung mit der Geschichte für unsere heutige demokratische Selbstverständigung hat.
Finde ich eine fantastische Botschaft und die lasse ich jetzt einfach so in den Raum hallen. Herr Professor Wagner, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das tolle Gespräch.
Vielen Dank.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.